außerhalb der EU dürfen wir in der Zeitarbeit aktuell noch nicht einstellen.
Ein Drittel der in der Studie befragten Unternehmen wären für zusätzlichen Aufwand in der Ansprache und in der Rekrutierung von Non-EU-Kandidaten bereit, dafür zu bezahlen.
Vor allem mittlerweile mit KI-Unterstützung ist ja das Thema Sprache auch viel leichter zu überbrücken. Also da gibt es ja diverse Tools. Ja, hallo, das Personalvermittlungsbarometer, das vierte mittlerweile, ist veröffentlicht worden. Herzlich willkommen erstmal beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Und wie soll das auch anders sein? Zum Thema Personalvermittlung habe ich mir natürlich auch diesmal wieder einen Experten eingeladen. Und diesmal ist Heinz Ostermann Vorsitzender des Verbands für Personalvermittlung des BAP hier zu Gast. Heinz, jetzt müssen wir erstmal klären. Oh, ich habe schon vielleicht vorweggenommen. Wir waren im letzten Podcast noch per Sie und jetzt haben wir im Vorgespräch irgendwie doch klären können. Ich weiß ja auch, im Zuge IGZ und BAP Fusionierung, der IGZ hat sich, glaube ich, geduzt, der BAP hat sich gesiezt. Jetzt kommen so zwei Kulturen aufeinander und der BAP hat sich dafür geöffnet, jetzt auch eher die Duzkultur zu übernehmen. Ist das richtig soweit? Erstmal herzlich willkommen, Heinz, im Podcast.
Ja, vielen Dank, Daniel. Und an der Stelle, ja, die Duzkultur ist jetzt verbreiteter. Und bevor wir uns dort die nächsten 500 Folgen dann auch noch sitzen, lassen wir es lieber beim Du, sonst komme ich wirklich noch durcheinander, wenn ich sitze und duze. So ist es nämlich einfach.
Sehr schön, sehr, sehr schön, weil wir hatten auch im Vorfeld nochmal gesprochen. Ich habe ja mittlerweile gut 590 Podcasts aufgenommen und ich habe zwei Personen bisher gesiezt im Podcast. Allen bringe ich sehr viel Respekt und gegenüber selbstredend, aber das war es einmal Du und einmal Herr Lasai. Das waren die beiden, beide vom BAP. Und wenn das jetzt auch noch fällt, dann habe ich ja nur noch Leute, die ich dann im Podcast duzen kann. Sehr schön. Freut mich auf jeden Fall. Ich finde es auch eine Form der Wertschätzung nochmal, wenn man auch jemanden duzen darf. Und freue ich mich sehr, dass wir jetzt da auch auf das Du übergehen können. Da haben wir schon vielleicht so gleich mal das erste Thema. Ich habe schon gesagt, das Personalvermittlungsbarometer ist jetzt das vierte Mal rausgekommen. Heinz, wie kam denn die Intention, wie seid ihr darauf gekommen, überhaupt so ein Barometer rauszugeben vom BAP? Weil ich weiß, was vielleicht auch noch wichtig ist, der BAP hat ja sich Personalvermittlung schon sehr früh auf die Fahne geschrieben und hat das auch regelmäßig bespielt, wobei der IGZ das etwas weniger gemacht hat, würde ich mal so formulieren. Wann kam so die Idee, dass der BAP sich intensiver mit der Personalvermittlung auch beschäftigt?
Ja, vielleicht nochmal ein kleiner Blick wirklich in die Historie. Es gab ja mal zu Urzeiten diesen BZA.
Ja, genau. Ja,
Bundesverband der Zeitarbeit. Da gab es ja damals schon einen Bundesverband der Personalvermittlung, BPV. Und dann ging irgendwann der BPV in den BAP über, nach dem BZA in BAP-Übergang. Ja, das heißt, das Thema Personalvermittlung hat beim BAP verbandsmäßig eine Riesentradition. Aber wenn du als Personalvermittler mal nachsehen möchtest, wie und was soll ich denn tun und gibt es denn Zahlen, hast du nichts. Es gibt keine richtig gute Studie und die einzig existierende 360-Grad-Studie mit 4 Kandidaten, nämlich 1.800 befragenden Kundenunternehmen und über 530 Personalvermittler, das ist eben dieses Barometer Personalvermittlung. Und das war die Idee dahinter, allen, die mit Personalvermittlung zu tun haben, mal Zahlen, Daten, Fakten zu liefern.
Würden wir denn spoilern, Heinz, wenn wir sagen, im GVP wird natürlich weiterhin das auch fortgeführt, dass die Personalvermittlung da ein wichtiges Thema und einen wichtigen Stellenwert auch hat?
Naja, nur weil ein lange überfälliger Branchenzusammenschluss stattfindet, verliert die Personalvermittlung nicht an Gewicht. Ganz im Gegenteil. Ich denke, Personalvermittlung in der Transformation des Marktes, in der wir uns befinden, ich sage nur gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung und Bewerbermangel, ist das ein wichtiger Ertragsbestandteil. Und da bin ich jetzt, ja, ich glaube, sagen zu können, mir sicher, dass Personalvermittlung auch beim GVP eine gute und wichtige Rolle spielt.
Sehr schön. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also da wird das also weiterhin auch Einzug halten. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. du hast Bock, Teil etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, meld dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. So generell Personalvermittlung merke ich auch durch Gespräche mit meinen Kunden und durch den Liebe Zeitarbeit Club, dass es immer mehr auch in den Bereich Personalvermittlung geht, weil es natürlich auch eine gute Alternative ist. Personalüberlassung, ja, alles schön. Ich mag das, diese langfristige Bindung mit dem Kunden. Und so eine Personalvermittlung ist ja, kann ja manchmal auch recht schnell gehen, obwohl sie auch häufig über mehrere Monate auch vorbereitet wird. Aber wenn sie dann vollzogen ist, hat man nicht mehr so den Kontakt zu dem Kunden bezüglich dieses einen Mitarbeiters, der dann überlassen wurde. Das ist natürlich in so einer Überlassung etwas anders. Da hat man häufiger Kontaktpunkte und auch wenn der Vertrag zustande gekommen ist, spricht man halt regelmäßiger mit dem Kunden, weil man in der Betreuung des Mitarbeiters auch ist. Und das ist bei einer Personalvermittlung halt anders. Aber wir merken natürlich auch, dass nicht jeder Kunde auch bereit ist für eine Arbeitnehmerüberlassung. Ja, dass man dort in der Überlassung dann arbeitet, sondern auch in der Vermittlung, weil sie sagen, okay, ich möchte den Kandidaten gerne fest bei mir haben. Und deshalb wird dieses Thema, glaube ich, auch immer wichtiger. Und in der Zukunft darf es nicht vernachlässigt werden. Auch weil ich zum Beispiel sehe, das Verbot der Pflege zum Beispiel in der Zeitarbeit könnte ja auch wirklich kommen. Wir hoffen es nicht. Es ist auch nicht sinnvoll. Aber wenn es kommt, wird es ja trotzdem noch weiterhin die Möglichkeit der Personalvermittlung geben. Und das wäre dann natürlich ein alternatives Geschäftsmodell, was man dann auch im Fokus behalten sollte. Und ich denke aber, häufig ist Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung sind so zwei, für die einen sind das böhmische Dörfer, die kennen das gar nicht so, es ist ein bisschen anderes Geschäft. Viel hat es auch mit Active Sourcing zu tun, ne? Das ist ja nun mal grundlegend für die Personalvermittlung, dass du aktiv Kandidaten ansprechen musst. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung der Veränderung. Wenn ich sage, Personalvermittlung ist ein Thema, das würde ich, glaube ich, bei mir auch gerne machen. Aber dann geht's Active Sourcing und das muss man halt können, ne? Das ist nicht jedermanns Sache, oder?
Ja, es ist ja nicht nur das Active Sourcing, auch das Active Placement, ja, dass ich aktiv am Markt mich bewege, auf der Kundenseite wie auf der Bewerberseite, auf der Kandidatenseite. In der Personalvermittlung sprechen wir von den Kandidaten. Und letztendlich sage ich nicht, dass man als Branchenkollege etwas richtig oder falsch gemacht hat, sondern in der heutigen Zeit, glaube ich, man muss die Dinge anders machen. Und dieses Andersmachen ist genau das Thema. Nämlich, wenn wir jetzt beim Active Sourcing beginnen zum Beispiel, letztendlich ist ja Post and Pray, ja, egal welches Stellenportal ich da verwende, ja, je höher die Position und in der Personalvermittlung skaliert sich's doch ein bisschen nach oben, haben wir doch das Thema, naja, wie finde ich den Kandidaten, der nicht wechselwillig will? Ja, ganz einfach, ich muss ihn aktiv ansprechen. Active Sourcing, wie du schon gesagt hast, Daniel, und da gibt's ja verschiedene Tools. Das heißt, diese Tools, die habe ich in der Arbeitnehmerüberlassung oder in der Vergangenheit noch gar nicht so sehr bemühen müssen. Das heißt, ich als Personalvermittler, als Konzern, wie mein Arbeitgeber oder als One-Man-Show, One-Woman-Show, ich muss mich damit beschäftigen. Und das ist nun der Unterschied in der heutigen Zeit. So würde ich das mal umschreiben in der Überschrift.
Und was ist dann eigentlich Active Sourcing und Active Placement? Was ist das, einfach nur ein anderer Begriff dafür? Oder wie kann man das genauso differenzieren?
Letztendlich ist das Sourcing das Finden der Kandidaten und das Placement das Platzieren der Kandidaten. Also wirklich einmal die Rekrutierungsseite und einmal die Kundenseite. Mhm. Ja, und das beides muss ja matchen, damit du einen Personalvermittlungsumsatz hast. Wenn du nur die eine hast oder die andere Seite hast, dann hilft es ja nichts. Und das sind die beiden Wege, die sich grundlegend verändert haben. Und das Barometer Personalvermittlung gibt da schon ein paar Aufschlüsse dahinter, was sich genau verändert.
Weil die Personalvermittlung ist ja auch eigentlich für unsere Kandidaten, die sich bei uns bewerben, haben wir ja nochmal viel mehr Potenzial. Es gibt ja Kandidaten, die wollen nicht in die Arbeitnehmerüberlassung, die wollen nicht vermittelt, also die wollen eher vermittelt werden, als eingestellt werden in der Zeitarbeitsfirma, weil sie sagen, das ist mir zu unsicher und ich vertraue vielleicht der Zeitarbeit nicht. dann ist natürlich für diese Kandidaten eine Option die Direktvermittlung an den Kunden. Und das ist ja, glaube ich, schon ja Potenzial, was in der Vergangenheit häufig liegen gelassen wurde.
Also absolut. Es ist leider immer noch so, dass für viele Kandidaten, ja, Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeit, boah, ja, mit all den Dingen, die da so durch die Gazetten geistern, ja, es ist richtig, Personalvermittlung eröffnet nochmal einen weiteren, breiteren Kandidatenstrom, als man ihn in der Arbeitnehmerüberlassung.
Wo siehst du die Vorteile und auch vielleicht die Nachteile in der Personalvermittlung?
Generell betrachtet ist Personalvermittlung ein systematisiertes und strukturiertes Geschäft. Und wer das nicht regelmäßig macht, also möglich als Tagesaufgabe, zum wesentlichen Teil seiner Arbeitszeit, der wird auch höchstens mal Lucky Shots haben. Ja, mit aktiven Bestandskunden, wo man sagt, ne, die suchen eine Empfangskraft, ja, und. Aber davon spreche ich nicht, wenn ich von Personalvermittlung spreche, sondern wirklich systematisieren, strukturiert dran zu bleiben. Aber natürlich, und wir kennen ja alle unsere Kollegen auch ein bisschen, es ist nicht das schnelle Geschäft. Früh der Anruf, 5 Felder für die Spätschicht und zack, das ist es nicht. Also es ist atemgefordert. Und das Bespielen verschiedener Methoden, die sich von der AÜ in der Rekrutierung und im Sales unterscheiden.
Ja, was ich so ein bisschen als Nachteil auch manchmal sehe, ist einmal halt diese Zeit, die dort halt investiert wird in die Kandidaten und auch dann in den Kunden, weil der Kunde, ja, meist ein Ansprechpartner, der gibt uns die Anforderungen durch, sagt, der braucht es Empfangskraft als Beispiel. Und dann geht es nachher, wenn man einen Kandidaten vorstellt, geht es dann in die Fachabteilung und die Fachabteilung prüft dann und da kann es halt auch mal ein paar Tage oder Wochen oder vielleicht sogar Monate gehen, bis dann die Fachabteilung dann auch dem Ansprechpartner wieder eine Rückmeldung gibt und der uns dann eine Rückmeldung geben kann. Und dann sind vielleicht auch diese Kandidaten dann wieder weg. Eigentlich, wir wissen, es ist etwas, was schon längerfristig angelegt ist, was über mehrere Monate eigentlich geplant sein kann. Man hat immer Besetzungen, die innerhalb von 3, 4, 5 Wochen funktionieren. Aber häufig ist es so, dass es so 2, 3, 4 Monate dann auch dauern kann. Und das ist ja eigentlich dann konträr, wenn man sagt, ich muss ja schnell dem Kandidaten eine Info geben, weil der Markt ist umkämpft. War of Talents ist schon lange ausgebrochen. Wir brauchen die guten Kandidaten. Und dann ja, haben wir mit einem Kunden vielleicht zu tun, der das gar nicht so schnell entscheiden kann, weil noch andere Prozesse da sind. Das sind ja, je größer das Unternehmen wird, umso länger sind ja auch die Prozesse. Hast du da vielleicht auch einen Tipp, wie man da vorgehen könnte, um da noch auch Geschwindigkeit reinzubringen?
Also das ist natürlich wirklich eine sehr gute Frage. Und da hängt es wirklich von der eigenen Kundenbeziehung ab. Aber was ich meinen Kollegen empfehle, ist einfach dieses Feedback, dass sich derjenige auch noch woanders bewirbt. Und wenn der überzeugt hat im Erstgespräch, zum Beispiel in einer Personalabteilung, die will noch die Fachabteilung überzeugen, dann eben sagen, okay, da müsst ihr schnell sein. Oder was ich auch sage im Vorfeld, wenn man schon ein bisschen weiß, bei dem Kunden dauert der Prozess länger, weil eben Bestandskunde zum Beispiel, bring deine Fachabteilung mit. Wir können nicht wieder 3 Wochen warten. Und ich muss dem Kunden Feedback, dem Kandidaten Feedback geben. Ich muss dir, lieber Kunde, wieder Feedback geben. Und das Ganze muss schnell sein. Und der schnelle Kunde bekommt auch die besten Kandidaten. Und da geht es ein bisschen in die Überzeugung, einfach zu gehen, um zu sagen, lieber Kunde, das müssen wir anders machen. Nimm deine Fachabteilung sofort dazu.
Ja, das macht da auf jeden Fall Sinn, weil wirklich der Ansprechpartner kann das manchmal dann gar nicht entscheiden. Der ist dann wirklich auf das Feedback der Fachabteilung. Und da ist jemand im Urlaub und kommt erst dann und der muss noch gehört werden. Und der Bedarf, wir wissen ja, je länger wir brauchen, umso unwahrscheinlicher wird es, dass der Kandidat noch dann zusagt, weil der muss ja auch, der kann ja nicht 2, 3 Monate warten und ohne Geld bleiben, ne? Der will ja auch einen Job, einen Arbeitsvertrag unterschreiben.
Als Personalvermittler ist es einfach enorm wichtig zu sagen, das erste Interview sehr schnell nach der Präsentation des Profils, Teams und andere Technologien bieten ja heutzutage eine ganz andere Basis, wo das Geschwindigkeitsthema, ach, ich muss noch den fragen und den, das geht via Teams, jetzt mal schnell jemanden kennenlernen. Und was viele Personalvermittler nicht machen, ist, dass sie bei dem Interview sich nicht zugehörig fühlen. Das A und O ist, und das zeigt unsere Studie genauso wie die Praxis, dabei zu sein, ja, um die Dinge beurteilen zu können. Was ist dem Unternehmen wichtig? Was ist dem Kandidaten wichtig? In dem Gespräch erfährst du Dinge, die hast du vorher weder vom Kunden noch vom Kandidaten gehört.
Bevor wir auf die Studie noch mal ein bisschen näher reingehen, was sie so ergeben hat und welche Dinge da zutage gefördert wurden, ist es jetzt nicht eigentlich auch eine super Möglichkeit mit der Personalvermittlung, gerade jetzt auch außerhalb der EU mit der Vermittlung, weil wir dürfen ja nur Mitarbeiter einstellen, die innerhalb der EU sind, oder es gibt eine Sondergenehmigung für einzelne Länder, aber in der Regel ist es ja so, außerhalb der EU dürfen wir in der Zeitarbeit aktuell noch nicht einstellen, was ja auch so ein Thema ist, das sollte hoffentlich bald mal fallen, aber um dem vorzubeugen, sind diese Kandidaten ja, oder gibt es da schon Neuerungen? Hast du da was Neues gehört? Ja. Gibt es da einen neuen Stand?
Leider nicht. Da finden aktuell zwar immer wieder Gespräche im Hintergrund statt, aber da gibt es nichts Neues. Und ich befürchte, mit diesem § 40 Aufenthaltsgesetz müssen wir einfach noch leben. Aber du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Ein Drittel der in der Studie befragten Unternehmen wären für zusätzlichen Aufwand in der Ansprache und in der Rekrutierung von Non-EU-Kandidaten bereit, dafür zu bezahlen. Wir haben ja über Personalvermittlung als das Geschäftsmodell der Zukunft für Personaldienstleister auch gesprochen, also mit den höchsten Wachstumsraten auf jeden Fall. Und da wäre wieder diese Untermenge davon, Non-EU-Recruiting, ein wichtiger Bestandteil. Ich kenne Personalvermittler, die haben eine Vollmacht vom Kunden und dürfen für den Kunden Visa-Anträge, Arbeitsverträge, alles, was notwendig ist für eine Relocation, für den Visa-Antrag unterschreiben und berechnen das. Und haben dann den Bewerber, den Kandidaten aus dem Ausland. Ja, das dauert ein wenig und wir kennen die üblichen Hemmnisse, die so ins Feld geführt werden. Tja, aber es ist Non-EU-Recruiting ist einer der vielleicht nicht für jeden geeigneten Personalvermittler Geschäftsmodelle, aber ich sehe es als ein wichtig kommendes.
Vor allem mittlerweile mit KI-Unterstützung ist ja das Thema Sprache auch viel leichter zu überbrücken. Also da gibt es ja diverse Tools, die wirklich die Kommunikation auch mit anderssprachigen Kandidaten erleichtert es extrem. Ja, man kann sogar in die Identität einstellen. Ich habe letztens noch vom Andreas May von S-Talent Recruiting, liebe Grüße, hat er mir ein Video geschickt, wo er auf einmal Spanisch gesprochen hat und er kann kein Spanisch. Also da hat er auch schon ein KI-Tool genutzt, wo er 2 Minuten was in Deutsch eingesprochen hat und das wurde dann in Spanisch 1:1 lippensynchron dann in einer anderen Sprache gesprochen, ja, und auch in seinem Klangfarbe der Stimme. Also man hat gehört, okay, das ist seine Stimme, aber er spricht dann auf einmal eine andere Sprache, die er gar nicht eigentlich beherrscht. Und das sind halt wirklich Chancen, was das Recruiting angeht. Da war ja früher gar nicht dran zu denken. Außerhalb der EU, wenn du nicht gut Englisch konntest, war eine Personalvermittlung gar nicht dran zu denken. Oder du hast irgendwelche Mitarbeiter, die dann in der Landessprache du einstellst. Jetzt kannst du ja wirklich auch kommunizieren, obwohl du die Sprache eigentlich nicht kannst.
Genau, du hast Spanien angesprochen, oder Spanisch besser gesagt, nicht Spanien. Ja, Spanisch wird öfters gesprochen, als man denkt, ja, außerhalb der EU. Und wir blicken immer gar nicht so in den Osten, aber so ganz in den Westen, Südamerika zum Beispiel, wäre ein Land, was eine Möglichkeit gäbe. Ja, also Non-EU-Recruiting als additiver Wertschöpfungsprozess für Personalvermittler mit Unternehmen, die dafür bereit sind zu bezahlen, sehe ich als die Zukunftschance für die Vermittler.
Da tun sich aber viele Firmen, glaube ich, dann doch schwer, weil sie die Gesetzgebung nicht so richtig kennen, die Vorgaben, was ist nötig, was braucht man für ein Visum, jedes Land ist ein bisschen anders. Könnte man da nicht auch so ein bisschen vom Verband her ein bisschen helfen, dass man so Starthilfe da bietet?
Ja, letztendlich geht es darum, dass man über Netzwerke zum Beispiel an die ZAV auch herantreten kann. Die ZAV, die zentrale Auslandsvermittlungsstelle, die würde Netzwerken, wie zum Beispiel einem Verband gegenüber schon eine Unterstützung anbieten. Jetzt nicht für die Einzelvermittlung von 3 IT-Spezialisten. Und da geht es eben einfach darum, mal zu sagen, okay, ein IHK-Kreis oder eine Wirtschaftsvereinigung oder die IHK Südlicher Oberrhein, ja, fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich da kürzlich einen Vortrag gehalten habe zum Thema Auslandsrecruiting. Und da dann eingeschalten und dann sind die auch im Namen von so einer Vereinigung unterwegs und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und letztendlich sehe ich da die üblichen Hemmnisse wie Bürokratie und ist alles so kompliziert. Ach, das ist gar nicht so schlimm, wenn man die Vollmacht vom Kunden hat, alles unterschreiben zu können. Ja, da muss ich nicht mehr mit Papier zum Kunden gehen. Ja, und leider Gottes ist dieser Visa-Prozess noch nicht so digitalisiert. Also ZAV reist mit einem Koffer voll Papier durch die Gegend, wenn ich sowas tun. Aber es wurde ja angekündigt, den Visa-Prozess zu digitalisieren und dann haben wir wieder einen Vorteil. Also ich kann es so unterstreichen. Ich habe eher so das Gefühl, wenn einer sagt, nee, es ist so kompliziert und die Sprache und wow, ja. Ich glaube eher, das ist so die Angst vor der Veränderung und veränderten Aufgaben gewesen. Das verstehe ich ja komplett und das ist sicher nicht für jeden geeignet. Aber der eine oder andere spricht vielleicht Spanisch, um mal beim spanischen Beispiel zu bleiben. Und dann habe ich Südamerika mit dem Kandidatenmarkt schlechthin. Und obendrein ist es für Südamerikaner, kleiner Insider-Tipp, günstiger nach Europa zu migrieren als in die USA. USA kostet circa das Dreifache von dem, wenn ich nach Europa gehe. Oder Deutschland.
Über welche Summen sprechen wir da, wenn du weißt, das Dreifache? Über was für eine Investition?
Wir sprechen bei USA roundabout von $10,000 und Europa, Deutschland so circa 3.000.
Wer zahlt das normalerweise? Wird das dann vom Kandidaten genommen oder zahlt die Firma das dann, also von ihrer Unternehmensprovision?
Also das ist für mich ethisch, moralisch sofort eindeutig zu beantworten. Ich wünsche mir, dass kein Personalvermittler dieser Welt von einem Kandidaten Geld für einen Prozess nimmt. Also da würde ich mich persönlich enorm schwer tun. Und dann der Verband wird auch an einem Ehrenkodex, wie es in der Zeitarbeit schon existiert, sicher auch arbeiten. Aber letztendlich geht es darum, dass Unternehmen das aufnimmt, dass die offene Stelle hat. Ja, da entstehen Mehrkosten. Ja, und das ist das, was ich vorhin auch drüber gesprochen habe.
Ja. Okay, aber ist ja schon mal wichtig, dann können wir hier mal schon mal so ein paar Pfeiler setzen. Also das ist sicherlich angekommen. Also das sollte entweder die Zeitarbeitsfirma zahlen oder der Kunde bezahlen und nicht der Kandidat selber.
Ich würde an der Stelle auch vom Personaldienstleister sprechen wollen, der auf zwei Beinen steht, nämlich der Arbeitnehmerüberlassung und der Personalvermittlung. Zwei ganz wichtige Beine und Bausteine. Ohne Arbeitnehmerüberlassung ein reiner Personalvermittler braucht noch ein bisschen das Rekrutierungs-Know-how in der Masse. Ja, und letztendlich haben das viele Wettbewerbskollegen, die nur Arbeitnehmerüberlassung machen oder Personalvermittlung als Lucky Shot. Und deshalb für Personaldienstleister das Ungleichgewicht ein bisschen auszugleichen, da wird uns der Markt auch hinbewegen. Und du hast gesagt, Direkteinstellungen werden bei Kunden auch immer populärer. Ja, muss man einfach auch so sagen. Und das fängt beim Facharbeiter an. Ja. Wir sprechen nicht immer nur von Ingenieuren und Technikern etc.
Weil das wäre eine meiner nächsten Fragen, weil ich höre und sehe jetzt schon quasi die Zuschauer, die Hörer, die jetzt gerade auf der anderen Leitung halt sind, auf der anderen Seite jetzt überlegen, ja Daniel, Heinz, wo soll ich die denn überhaupt einsetzen? Welche Qualifikationen gehen denn überhaupt? Welches Land macht denn Sinn? Woher weiß ich denn, wie das Lohngefüge ist? Ist es in Deutschland besser oder vielleicht schlechter? Welche Qualifikationen funktionieren? Wie sieht es denn überhaupt mit der Anerkennung aus? Wo hat man eine Chance, wo hat man nicht eine Chance? Ich bin ja sehr viel in der Pflege auch unterwegs. Da weiß ich ja auch, die Anerkennung muss da sein. Ansonsten können die Mitarbeiter und die Kandidaten halt nicht als Fachkraft auch hier in Deutschland eingesetzt werden. Also das sind immer so Hürden, so wo ich gar nicht so weiß, wo fange ich denn mal an? Was würdest du denn empfehlen? Wo sollte man anfangen?
Ja, anfangen erstmal beim Commitment des Kunden. Das ist das A und O. Weil er muss wissen, ich habe in Sachen Onboarding, Integration eine wichtige Aufgabe. Das ist enorm wichtig. Und mit ihm auch die Nationalität besprechen. Vielleicht hat er schon Spanisch sprechende Mitarbeiter und weiß es gar nicht. Oder philippinische oder aus dem Kasachstan oder indische. Woher auch immer und wie auch immer. Das Commitment des Kunden ist enorm wichtig. Und dass man der Einzige ist, der das tut. Leicht sagt man, oh, ich habe eine Menge Aufträge eingesammelt, dann stellt man fest, in der Personalvermittlung war es nicht der einzige und schon geht's los. Aber können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen. Letztendlich, der erste Schritt ist Commitment des Kunden. Das zweite ist dann natürlich, dass die Deckungsgleichheit du hast aus der Pflege heraus beschrieben, einfach die Deckungsgleichheit von Ausbildungsabschlüssen. Die muss einfach eruiert werden, einfach nachgefragt bei den IHKs.
Ja.
Und letztendlich, Goethe-Institut gibt's überall. Ja, und in den spanischen Berufsschulen zum Beispiel, da kostet ein Deutschkurs, den man zur Hälfte vielleicht mitfinanziert, im Monat pro Kandidat 20 Euro. Also wir sprechen da über keine Unsumme, es ist halt nur etwas Bürokratischeres. Ja, und natürlich muss man auch mit der Botschaft ein bisschen in Kontakt treten. Mal denjenigen sich vorstellen, der für die Visas zuständig ist. Was er für Anforderungen stellt, das ist ja auch teilweise auch wieder unterschiedlich. Und. Ja, Kleinarbeit ist zu machen und deshalb würde ich auch nicht gleich mit den ganzen südamerikanischen Kontinenten vornehmen, sondern vielleicht ein, zwei Länder, wo ich anhand von Big Data Modellen, die es heutzutage überall gibt, ein bisschen was über den Arbeitsmarkt erfahre.
Ja, ich denke, da wird dann der ein oder andere sich wieder dann fragen, ja, welche Medien spreche ich denn überhaupt? Wie kriege ich die Kandidaten? Ne? Obwohl, da ist ja wahrscheinlich sicherlich über Xing jetzt im deutschsprachigen Raum, das kennt man jetzt irgendwie, aber ich würde mal sagen, international kann man natürlich, glaube ich, schon sehr gut auch mit LinkedIn arbeiten und ansonsten muss man sich mal informieren, was es da für Medien gibt, was es da für Portale gibt, wo man an Kandidaten dann rankommen kann, ne? Auch bei Facebook gibt es Gruppen in den einzelnen Ländern, die man kontaktieren kann. Es gibt tolle Übersetzungsprogramme, wo man da auch Kontakt aufnehmen kann. Und würdest du denn empfehlen, dass auf jeden Fall jemand, die das muttersprachlich dann auch kann, in der Sprache, in der die Kandidaten eingestellt werden? Erleichtert das oder ist das eine Grundvoraussetzung sogar?
Also Grundvoraussetzung würde ich nicht sagen, weil für diejenigen, die so eine Relocation vorhaben, Englisch meistens schon relativ gut gesichert ist. Aber wenn jemand den Muttersprachler im eigenen Team hat, dann wäre das mein erstes Land. Ich bin jetzt Personalvermittler und habe meinetwegen eine indisch sprechende interne Mitarbeiterin in der Personalvermittlung. Ja, dann nehme ich doch Indien, ja. Und habe ich eine Kollegin, die aus Spanien kommt, die versteht man auch in Kolumbien, Peru und Mexiko. Dann nehme ich Südamerika. Also meine Empfehlung wäre, das zu nutzen, was man eh schon hat, um nicht das Rad neu erfinden zu wollen. Und Internet, Daniel, kennt doch keine Grenzen. Eine SMA-Kampagne oder letztendlich ein Portal herauszufinden, was vor Ort die Jobs ausspielt. Indeed ist, glaube ich, und das zeigt auch unsere Studie, relativ weit inzwischen weltweit verbreitet. Nein. Und wenn man dann noch mit etwas höheren Qualifikationen über LinkedIn geht, LinkedIn hat übrigens nach unserer Studie Xing in Deutschland inzwischen den Rang abgelaufen. LinkedIn und die anderen Kanäle, Social Media, vielleicht auch mal eine SEA-Kampagne. Wichtig ist da, und das meine ich mit dem Active Sourcing, da gehört das Bespielen der digitalen Welt halt unbedingt dazu. Du musst verstehen, wie Internet und der Algorithmus funktioniert.
Heinz, dann lass uns noch mal ein bisschen das Barometer noch zu sprechen kommen. Du hast schon ein, zwei Sachen gesagt, die im Barometer noch mal klargestellt werden, wo man dann sagt, okay, da müsst ihr euer Augenmerk drauf legen, welche Statistiken ist, da gibt es, hast du gerade schon gesagt, also Indeed ist da auch schon rausgekommen, dass das international auch gut funktioniert. Was kann ich noch aus diesem Barometer mitnehmen? Und auch nachher noch die Frage, wo bekomme ich das? Ne? Wie komme ich an die Unterlagen dazu?
Das sind so. Also downloadbar kostenlos auf der Homepage des BRB unter Verbandsbereich Personalvermittlung. Aber die wichtigsten Dinge daraus, in der Personalvermittlung schlägst du drei Kandidaten vor. Einer bekommt die Stelle. Klar, aber nur eine Stelle offenbar. Das heißt, zwei bleiben übrig, 66%. So. Und jetzt, was macht der eine mit den 66% und was macht der andere?
Ja, ja? Also einer zu, hast schon wieder 100 und kannst wieder einen neuen Auftrag besetzen, ja.
Das meine ich damit. Also man darf als Personalvermittler, und da hat sich die Welt halt komplett gedreht, Eines auf keinen Fall mehr tun, man hat die Stelle besetzt, man schreibt die Rechnung. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen plakativ werde. Aber so ist es doch.
Ja, häufig so.
Aber
ja,
was mache ich? Was mache ich mit den anderen 66%? Und da komme ich zum Thema Active Placement, was deutlich in der Studie herausgearbeitet wird, dass 60% der Personalvermittler noch keine signifikanten Umsätze mit Active Placement machen. Also dem aktiven Anbieten guter, geeigneter Kandidaten. So, und das ist doch eine wesentliche Aussage. Zum einen habe ich 66%, die ich gut waren, weil ich habe sie als Kandidat vorgeschlagen. Aber was mache ich mit denen? Und da wäre meine dringende Handlungsempfehlung, ja, mit denen weiterarbeiten. Dann hast du vorhin noch gesagt, ja, man verliert ein bisschen den Kontakt, da ist einer vermittelt. Und naja, das ist eben das Thema, dass man als Personalvermittler genauso weiter im Kontakt bleibt mit seinen Bestandskunden. Weil dann ist Active Placement, dass man auch mal ohne Auftrag jemand Gutes anbietet, viel höhere Erfolgsquote als jetzt, ich schieße mal 10 Mails raus und telefoniere die nach an Menschen, die mich gar nicht kennen.
Sorry.
Und das sind so verschiedene Themen, die in der Studie herausgearbeitet werden, wie auch zum Beispiel, dass sich halt die Spielregeln am Markt geändert haben. Ein Großteil der Personalvermittler, und das zeigt leider die Studie, und da müsste ich wirklich leider sagen, nimmt jeden Auftrag ab. Unabhängig vom Schwierigkeitsgrad. Rein erfolgsorientiert. Dann haben die den nicht mal alleine, exklusiv. Und dann rennt man los als Personalvermittler, investiert viel Zeit, Ressourcen, Geld, etc. Ja, und hat nichts am Ende. Und deshalb ist der eine oder andere Kollege noch der Personalvermittlung ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber wenn ich doch von vornherein weiß, dass das ein schwieriger Auftrag, lieber Kunde des Personalvermittlers, hier muss ich mehr Active Sourcing einsetzen. Das sind Menschen und die kosten Geld und deshalb brauche ich andere Konditionen zum Beispiel. Oder hast du jemand anders noch beauftragt, der sagt, ja, wir rufen doch alle die gleichen Kandidaten an bei den gleichen Wettbewerbsunternehmen von dir, lieber Kunde. Nee, dann schauen wir auf das Ergebnis. Wenn das nicht gut war, dann müssen wir uns nochmal zusammensetzen für den nächsten Auftrag. Dann ist das Thema schon verbrannt. Und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, das kommt über die Studie auch heraus, dass man wenigstens versucht, die Stellenbeschreibung nochmal zu verbessern und zu verändern, dass es ein machbarer Auftrag wird. Das machen auch noch zu wenige Personalvermittler, verlieren da ein bisschen die Lust, weil natürlich, wenn ich 5 erfolgsorientierte Projekte habe und keins wird was, aus unterschiedlichen Gründen, da bin ich genervt.
Lopez. Ja, bin ich bei dir. Wir nehmen häufig Aufträge an, wo wir gar nicht den Erfolg absehen können, haben wir überhaupt keine Ahnung von. Wir freuen uns, es ist ein Auftrag. Dann werden Ressourcen halt angezapft und natürlich kosten die in der Regel auch Geld. Also wer Kandidaten von Indeed haben möchte, wer Active Sourcing betreibt, braucht da auch Zeit und nachher auch dann Geld dafür und weiß eigentlich gar nicht so, macht das Sinn, ist das überhaupt besetzbar, bin ich einer von vielen. Da sprichst du sicherlich das Hauptproblem an, warum häufig Personalvermittlung auch nicht von Erfolg gekrönt ist. Ne? Da sind einfach Kandidaten, wo man also Aufträge, wo man gar nicht so eine Exklusivität hat, wo auch vielleicht gar nicht das Commitment des Kunden auch so da ist. Auch so ein Suchfeed, ne? Also eine Summe vorher zu nehmen und dann begebe ich mich auf die Suche, schafft natürlich auch beim Kunden, und das muss man natürlich auch verkaufen, eine höhere Priorität, eine höhere Verbindlichkeit, wenn der Kunde 2.000, 3.000, 5.000 Euro als Suchfeed im Vorfeld, ne, sagt, okay, ich committe mich, ich gebe dir den Auftrag, du darfst suchen und es wird dann nachher auch noch dann verrechnet. Das macht auf jeden Fall Sinn und schafft natürlich auch eine Exklusivität und dem Kunden dann auch rüberzubringen. Einmal zu, lieber Kunde, diese 3.000 oder 5.000 Euro, die du im Vorfeld bezahlt hast, das ist ja nur so ein kleiner Teil, der deckt so gerade meine Kosten für die Suche. Aber ich will ja an den großen Kuchen, ich will das ganze Stück des Kuchen. Und das ist ja auch mein, und davon finanziere ich mich. Ich finanziere mich ja nicht von diesem vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro, der Suchfeed, was die da bekommen. Das muss man halt auch mal ein bisschen rüberbringen. Und die Kunden muss man natürlich auch ausgewählt suchen, weil einen Auftrag mal eben zu bekommen. Ich habe ja gesehen, Sie haben eine Stellenanzeige und soll ich Ihnen aber bei der Suche helfen? Da wird Ja gesagt und dann wird auf einmal alle Räder dann in Bewegung gesetzt, dass das zum Erfolg gebracht wird. Aber eine Verbindlichkeit ist ja da gar nicht hinter. Ja.
Genau.
Das ist häufig, da kommt Frust auf, ne? Wie du schon so sagst. Ne? Wenn du davon drei Aufträge versucht hast zu besetzen, dann denkst du, boah, das ist ja super schwer.
Genau. Und dieser Frust, den kann man vermeiden. Den kann man absolut vermeiden, indem man einfach Personalvermittlung schon unterschiedlich sieht wie die Arbeitnehmerüberlassung. In den Kanälen, im Active Placement, die Studie zeigt zum Beispiel auch, dass Empfehlung einer der meisten Kanäle ist, wie Kandidaten ihre neuen Jobs gefunden haben. Also vor Jobportalen. Und da ist natürlich mein Netzwerkgedanke ein ganz wichtiger. Als Personalvermittler muss ich viel besser vernetzt sein als jemand in der Arbeitnehmerüberlassung. Und was mache ich mit den zwei, die den Job nicht bekommen haben? Daniel, da dreht sich's wieder und sagt, okay, wenn die gut über mich reden, habe ich nochmal drei Menschen, die gut über mich reden. Der eine, der den Job bekommen hat, und die anderen zwei, die den Job nicht bekommen haben, aber die sagen würden, hey, geh zu dem Ostermann, da findest du, der schlägt auf jeden Fall die vor und du hast eine gute Chance.
Mhm.
Ja, und das ist wieder diese nicht genutzten Kandidaten. Das, du merkst, das treibt mich richtig um.
Mhm.
Ja, weil da gibt's eine Aussage in unserer Studie, die da sagt, 60-70% der Kandidaten bleiben fast unberührt.
Ja, da geht's ja Richtung, wir haben ja auch schon mal der ein oder andere auch hier im Podcast gehabt. Wir haben auch bei Index Anzeigendaten so Profilvertrieb ist ja halt das. Ne? Du hast ein Profil und dann hast du zwei Kandidaten. Ist ja eigentlich dumm, da nicht zu gucken. Der hat jetzt gerade die und die Qualifikation gesucht. Ich habe ihm drei Kandidaten vorgestellt. Zwei sind noch über. Dann gehe ich doch direkt mit diesen zwei Kandidaten auf den nächsten Kunden zu und sage, ich habe zwei Kandidaten. Ne? Gut, jetzt haben sie den Besten weggefischt, aber vielleicht war das auch gar nicht der Beste. Vielleicht waren die anderen beiden die besseren Kandidaten und passte von der Chemie halt nicht. Ne? Ist ja nicht immer gesagt, weil er die Kandidaten nicht nimmt. Das ist ja auch bei uns so. Ne? Wenn der Mitarbeiter funktioniert bei einem Kunden nicht, dann setzen wir den woanders ein und dann funktioniert der auf einmal. Wenn es dann beim dritten Kunden nicht klappt, okay, dann muss man auch mal gucken. Aber ich sage auch immer, wir müssen ja mit der, natürlich vorsichtig das Wording immer ein bisschen aufpassen, aber wir müssen halt mit dem Kandidatenpotenzial, was wir haben, halt arbeiten. Ne? Wenn ich nur einen Einäugigen unter den Blinden habe, ist es trotzdem jemand, der halt besser darauf passt, jetzt so gesprochen.
Ja.
Du musst halt daraus dann die besten Kandidaten finden und dann lass den Kunden entscheiden. Entscheide nicht immer für den Kunden selber und sag, nee, dann wird das wohl nichts, dann passt der nicht, sondern lass den Kunden entscheiden.
Die Studie zeigt, dass für die Kundenseite, Richtung jetzt mal Active Placement oder in der Rekrutierung der Kandidaten, Active Sourcing, noch einiges an Zahlen, Daten, Fakten auch vorliegt, wo man auch eigene Handlungsempfehlungen rauslesen kann oder die eigene Vorgehensweise auch verproben kann. Nämlich ein Bauchgefühl hat jeder und viele Branchenkollegen machen das seit Jahrzehnten. Aber das war eben auch die Idee der Studie dahinter, mal Entscheidungen zu treffen für Rekrutierungskanäle, für Active Placement, however, auf Basis eines Zahlen, Daten, Faktenbasierten Modells. Und da noch kombiniert mit der Aussage zum Beispiel, dass, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, dieses Auslandsrecruiting, jetzt nicht nur Non-EU, sondern auch EU-Auslandsrecruiting, das ist doch wie geschaffen für Personaldienstleister. Ja? Ja. Migration, Sprachenvielfalt und all die ganzen Themen, die ja durch die Branche geistern in der Arbeitnehmerüberlassung, helfen ja auch in der Personalvermittlung. Ja, wenn nicht wir, wer dann? Und das sind Dinge, die in der Personalvermittlung noch viel zu wenig bis so den Einzug finden. Und da zeigt die Studie, dass das sinnvoll wäre und obendrein Kunden noch dafür bezahlen würden. Also, was hören mehr, oder?
Ja, doch, das ist, wie man immer so schön sagt, so eine Win-Win-Situation. Ja,
aber
nee, das ist ein Bereich, den hast du auch sehr schmackhaft gemacht, muss man ehrlich sagen. Jetzt habe ich selbst als Moderator hier des Podcasts Lust bekommen, ach, da mal ein bisschen mehr Personalvermittlung. Ne? Warum beschäftigst du dich gar nicht so viel damit? Ja, ist so manchmal, Schuster bleibt bei deinen Leisten, kannst Arbeitnehmer belastungsgut, aber was ist mit der Personalvermittlung? Auch das, genauso wie ich auch weiß, dass viele Personalvermittler sich damit beschäftigen und sagen, ja, so Arbeitnehmerüberlassung ist ja auch cool. Die Investition ist dann kleiner und ne, Cashflow ist schneller, ne? Auch diese Gedanken kommen mir dann von der anderen Seite, von den Personalvermittlern.
Viele Personalvermittler oder Personaldienstleister werden es wahrscheinlich nicht offiziell zugeben. Aber die, die keine Spartenergebnisrechnung haben, die mit ihrem Team einfach AÜ und Personalvermittlung mischen, kommt ein Umsatz raus, die freut sich über einen hohen, hohen Ertrag, der halt aus der Personalvermittlung gesponsert wird. Und ja, das hohe, hohe Ertrag versus auch noch dem Thema gerade gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung, Arbeitskräftemangel unterm Strich, sprich, das kannst du noch eine strategische Entscheidung geben.
Heinz, dem Gast gehörte mir das letzte Wort. Haben wir noch was vergessen? Hast du noch eine Empfehlung? Ich wette noch eine, nehmt mehr Prozent von für die Vermittlung. Ja, ich weiß, es gibt einige Kunden, die für 500 Euro dort eine Personalvermittlung machen oder kleinere vierstellige Beträge. Also ich glaube, dass das schon Richtung fünfstellig gehen muss, so eine Personalvermittlung mittlerweile, gerade bei Fachkräften. Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, weil wir häufig aus der Zeitarbeit das nicht so kennen. Ja, wir sind eher dann eher Leute, die das günstiger anbieten, weil wir denken, ach ja, und der hat ja schon bezahlt und so. Aber wir wissen ja, wie schwierig es ist, wenn der Mitarbeiter übernommen wird, kann ich keinen Umsatz mehr mit dem Mitarbeiter machen. Ja. Und was muss ich investieren, um genauso jemanden in einer adäquaten Qualität wieder zu bekommen? Muss ich wieder rekrutieren, die Mitarbeiterbindung, der hat mir schon vertraut, die mir Neues finden. Das muss auch was wert sein. Und lasst euch nicht da einfach die Kandidaten für kleines Geld oder teilweise sogar auch gar kein Geld, weil der Rahmenvertrag keine Personalvermittlung vorsieht. Lasst euch die nicht da vom die Wurst und die Butter vom Brot nehmen. Also da ist meine Empfehlung noch, aber Heinz, was hast du noch für abschließend für eine Empfehlung? Wie kann man dich erreichen? Auch das ist wichtig. Was haben wir noch vergessen zu erwähnen?
Also über mein LinkedIn-Profil ist meine E-Mail-Adresse verfügbar. Einfach Heinz Ostermann LinkedIn eingeben. Soweit ich weiß, komme da nur ich. Und auch über den Verbandsbereich BAB-Geschäftsstelle bin ich erreichbar. Und da dann einfach direkt fragen. Oder ich habe kürzlich was über LinkedIn gepostet, antworten. Und mein Wunsch wäre einfach, über Personalvermittlung anders nachzudenken als noch vor 2020. Mit der Kundenseite und der Kandidatenseite.
Was wir jetzt vielleicht noch vergessen haben zu erwähnen, Heinz, du hast ja wirklich, du hast Ahnung von dem, was du erzählst, weil du arbeitest selbst bei IK Hofmann ja als großer Personaldienstleister. Seit vielen Jahren hast das Auslandsrecruiting, die Personalvermittlung dort aufgebaut. Also ihr bekommt hier heute Content aus erster Hand. Ne? Also ist nicht irgendwie so auf dem Papier, das sieht ganz gut aus, das könnte funktionieren. Das ist erprobtes Wissen, was ihr heute alles bekommen habt. Also ja, vernetzt euch mit dem Heinz. Und ich bin sehr froh, Heinz, dass du dein Wissen heute mit uns geteilt hast, dass du dieses Barometer auch weiterhin immer befürwortest. Und das wird sicherlich ja nicht das letzte gewesen sein, sondern es wird das 5., 6., 7., 10. oder vielleicht das 50. Barometer dann noch kommen und dass du irgendwann den Staffelstab ja auch weitergibst und dann jemand anders dann das auch weiterführt. Ja, ich habe Lust auf Personalvermittlung dabei bekommen und ich hoffe, der ein oder andere, der zuschaut und zuhört, auch. Und dann hätten wir, glaube ich, schon viel erreicht. Schaut gerne mal in die Studie. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an, schreibt den Heinz gerne an. Und so von meiner Seite. Wir werden es natürlich verlinken. Und die Kontaktdaten von Heinz Ostermann habe ich natürlich auch. Wenn ihr da irgendwie die braucht, natürlich in Rücksprache, kann ich dir auch sehr gerne weitergeben und den Kontakt herstellen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Heinz.
Daniel, danke mir auch. Und nachdem wir das mit dem Du und Sie jetzt geklärt haben, gerne weitere Podcasts, wann immer du möchtest.
Ja, sehr gerne. Gut, wir haben ja auch schon besprochen, da kommt noch ein bisschen was. Freut euch also drauf. Vielleicht kriegen wir sogar eine regelmäßige Interviewreihe mit Herrn Ostermann, mit Heinz dann hin. Von meiner Seite, wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Bei LinkedIn kommen ja auch die Snippets nachher raus. Also da auch gerne reinschreiben. Und vielen Dank, Heinz, für deine Expertise, für dein Wissen, für das Barometer. Und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast, bereit für Zeitarbeit. Wir sind raus. Liebe Grüße. Abonnieren nicht vergessen.
Liebe Grüße
ja.
an alle.
Ciao.
Ciao.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.